Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute neben mir und bei mir sitzt der liebe Thomas von Roadtrip Music.
Hallo.
Und wir reden heute ein bisschen über Frequenzen und Instrumentierungen im Songwriting und im Arrangement und im Live und im Studio und wo auch immer wir unsere Reise hingeht. Schauen wir mal. Stage Café. Lieber Thomas, für Leute, die dich noch nicht kennen, was hoffentlich niemand ist, der den Backstage Café Podcast hört, magst du dich kurz einmal vorstellen?
Ja, ich bin der Thomas, ich habe das Roadtrip Music Studio in Wiener Neustadt, arbeite sehr viel mit Künstlern als Tontechniker bzw. auch als Produzent und eben deswegen heute diese Folge, weil mir immer recht viel auffällt, was im Songwriting schon beachtet werden könnte, was einen Mix dann im Nachhinein vereinfachen würde.
Und du hast auch einen Song mitgebracht, um ein bisschen deine Studioarbeit und vielleicht auch gutes Songwriting, vor allem in Hinsicht auf Frequenzen und Instrumentierung, herzuzeigen. Vielleicht magst du kurz erzählen, was das für ein Song ist.
Genau, also das ist ein Song von den Social Riots und heißt Irish Gin, wo die Band beim Songwriting schon wirklich genau darauf geachtet hat, was macht die Gitarre, was macht das Klavier, was machen die Vocals und dadurch die Frequenzen schon so geschlichtet waren, dass der super zum Mixen gegangen ist.
Ja cool, hören wir gleich mal rein. Du hast jetzt schon ein paar coole Wörter gesagt, auf die ich gerne später eingehen würde, wenn wir tief im Inhalt sind. Bevor wir aber tief in den Inhalt reintauchen, darfst du mal deine Hand in diesen Sack voller Fragen für den Fragenhagel eintauchen. Boah, das war eine Überleitung. Gerne drei Fragen ziehen und kurz und knackig beantworten, dann lernen wir dich noch viel besser kennen auf eine nicht musikalische Art und Weise.
Warte mal. Eins, zwei, drei und die vierte hauen wir zurück. Welche fiktive Welt würdest du gern besuchen? Also wir müssen, glaube ich, echt einmal neue Kartel drucken. Ja, fiktive Welt. Ich mag eigentlich Science Fiction. Ich wäre gern, glaube ich, auf einem anderen Planeten. Mal einfach so zum
Ausprobieren.
Anschauen.
Verstehe.
Genau. Frühaufsteher oder Nachteule? Definitiv Frühaufsteher. Also ich bin meistens so gegen 5 munter, hau mich schon recht früh ins Studio, dann kann ich meine ganzen Sachen erledigen, bis um 9, 10 herum die ersten Künstler kommen, dann zum Recorden. Dann habe ich schon einiges erledigt bis dorthin.
Fleißig.
Lieblingshobby außerhalb der Musik, da gibt es eigentlich ziemlich viel.
Ich bin gespannt.
Reisen, fotografieren, klettern, kochen ist ganz cool. Ja, puh, was mache ich denn sonst noch so alles?
Mittlerweile Bier brauen.
Ja, Bierbraun auch, genau.
Ist Flugsimulator ein Hobby?
Ja, Flugsimulator ist auch noch ein Hobby.
Ja gut, dann hätte ich gesagt, kennen wir dich eh schon gut. Ich meine, weil du vorher schon in der Wir-Form gesprochen hast, vielleicht muss ich so einen ganz transparenten Disclaimer kurz aussprechen für die Leute, die das wirklich nicht wissen, aber ich glaube, das sollten alle treue Podcast-HörerInnen wissen, dass ja du Teil des Backstage-Café-Team bist, des Extended-Teams und auch die Folgen immer nachbearbeitest und nachschneidest und aufgrund deiner Nähe natürlich und deiner Erfahrung das Thema angeboten hast, was ich super gefunden habe, weil das war noch gar nicht in meinem Radar, aber ich kenne es vor allem aus dem Live-Sektor extrem, aber da werden wir dann eh später auf das eingehen, aber deswegen nochmal dieser Disclaimer. Ich habe auch für dich eine Einstiegsfrage vorbereitet und dass wir gleich direkt ins Thema reinpurzeln.
Okay.
Mal schauen, wie gut die funktioniert. Die letzten Male war es ganz cool, da redet jetzt der Moderations-Kevin. Lieber Thomas, warum sollte man sich überhaupt über Frequenz und Instrumentierung im Songwriting oder im Arrangement Gedanken machen? Ist doch eigentlich wurscht.
Na, es ist nämlich genau nicht wurscht, weil das ist das, warum wir, glaube ich, gesagt haben, dass wir die Folge machen. Also Instrumente und Frequenzen gehört zusammen wie Kaffee und Heferl.
Ah, cool,
ja. Ohne, na gut, man könnte den Kaffee auch in ein Glas geben, aber ja, das gehört einfach zusammen, weil ein Instrument macht eigentlich nichts anderes als Frequenzen wiedergeben. Und da ist halt oft das Thema, dass dann viele Musiker sagen so, ah, ich höre die Gitarre nicht, dreh's bitte lauter. Ah, ich höre das Klavier nicht, dreh's bitte lauter. Jetzt hören wir die Vocals nicht mehr. Das liegt halt daran, dass genau die drei Elemente meistens immer im gleichen Frequenzspektrum um und um tümpeln und dass man da eben beim Songwriting schon ziemlich genau darauf aufpassen kann, dass man sowas genau vermeidet.
Vielleicht kannst du mal kurz, dass alle, die jetzt zuhören, auf einem Niveau sind, ungefähr so erklären, was ist das Frequenzspektrum, von wo bis wo geht es und auch vielleicht gleich, nehmen wir mal Bandkontext, E-Gitarre, Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug, Backing-Vocals, Lead-Vocals und vielleicht sogar Keyboard-Synthesizer, ungefähr sagen, wo sind welche Instrumente ungefähr zu Hause?
Ja, also ganz wichtig ist da eigentlich immer der Grundtonbereich. Also das ist jetzt, ein Grundton ist ja zum Beispiel wie bei der E-Gitarre das tiefe E. Die tiefe E-Seite, wenn die schwingt, das ist ungefähr bei 80 Hertz und die hohe E-Seite, wenn die leer schwingt, sind circa 330 Hertz. Also Voraussetzung, die Gitarre ist auch auf Kammerton A 440 Hertz gestimmt, dann kommt man halt dorthin. Ein Klavier zum Beispiel deckt einen extrem hohen Grundtonbereich ab, weil da geht es von der ganzen Klaviatur vom tiefsten Ton von 27 Hertz wirklich rauf bis 4 Kilohertz. Die Vocals, da muss man trotzdem unterscheiden zwischen Männern und Frauen, weil Männer haben natürlich eine viel tiefere Stimme. Da ist man circa bei den Grundtönen bei 80 bis 300 Hertz, bei Frauen von 150 Hertz bis 500 Hertz. Genau, also da merkt man schon allein bei den drei Instrumenten, die Grundtöne sind circa alle im genau gleichen Frequenzbereich. Also man könnte sagen, zwischen 100 und 400 Hertz ist da alles dabei und das ist genau das, was sich dann überlappt und zum Beispiel auch Sachen matschig macht.
Ja, ja. Was wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen ausgeblendet haben, aber vielleicht für diese Diskussion jetzt nicht so relevant ist, sind Schlagzeug und Bass, weil die sind ja eh relativ tief unten von den Grundtönen und vom allgemeinen Frequenzspektrum.
Ja, wobei Schlagzeug und Bass, da ist halt meistens die Kickdrum und der Bass das Problem. Der Bass hat die Grundtöne 40 Hertz bis eben, also die hohe G-Seite ist bei 98 Hertz und mit den ganzen Obertönen geht es aber wieder bis 400 Hertz rauf. Und somit kann der Bass auch mit Gitarren konkurrieren.
Klar, klar. Und Schlagzeug sowieso wegen Snare und Becken deckt eigentlich auch ein relativ großes Spektrum ab.
Genau, also Schlagzeug deckt auch alles ab, wobei man sagen muss, Schlagzeug ist dann schon so perkussiv, dass das halt wirklich nur kurze Impulse in dem Frequenzspektrum sind, dass das trotzdem in den meisten Fällen gut funktioniert. Also es kann natürlich schon die Overheads, also gerade alles, was Becken ist, kann sich natürlich mit einer E-Gitarre, die sehr viel Höhenanteil hat, natürlich auch extrem schneiden und sich in die Quere kommen.
Absolut. Also um das zusammenzufassen, wenn man jetzt von einem gesunden Ohr ausgeht, das ja von 20 Hertz bis 20 Kilohertz relativ alles hören sollte, hast du quasi relativ unten Kick und Bass, also Kick, Drum und E-Bass, die sich ein bisschen um die tiefen Frequenzen streiten.
Genau.
Schlagzeug, das mit Toms und Snare und Becken halt immer wieder so Peaks hat, aber de facto jetzt nicht so relevant ist für unsere Diskussion heute. Und dann relativ schnell einmal das Klavier, das von unten bis oben alles besetzen könnte. Dann einmal die Gitarren, E-Gitarren, Akustikgitarren, die im Mitten- und Höhenbereich präsent sind und dann auch die Stimmen, die im Mitten- und Höhenbereich sehr präsent sind. Das hört genau. Sich für mich schon nach viel Überlappung an.
Ja, ja, da gibt es auch im Internet eigentlich recht schöne Grafiken dazu, in welchem Frequenzspektrum welches Instrument spielt. Und da sieht man halt einfach oft, dass gerade die Vocals, die in einem Song ja vorn stehen sollten, weil ja die Botschaft im Song transportieren, extrem oft maskiert werden von anderen Instrumenten.
Absolut, ja. Kommen wir da vielleicht gleich mal auf das Praxisproblem an. Also für mich gibt es da irgendwie so zwei Bereiche, für die das relevant ist, einmal Studio und einmal Live. Im Studiosektor hast du eher dann, vor allem wenn es um Songwriting Arranging geht, das Thema, dass man alles irgendwie gut hört im Mix, aber du hast da den Vor- und Nachteil, dass du alles ein bisschen feiner doktern kannst und einstellen kannst. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu. Und live, vielleicht dieses Thema, man hört sich nicht mit Monitoren, In-Ears und live allgemein Bühnensound. Hast du einen Bereich, wo du anfangen willst?
Fangen wir mit live an, weil das können wir recht kurz halten.
Okay.
Genau, ja. Also man merkt es halt auch immer live, beim Monitor-Mix zum Beispiel. Die Band sagt dann immer, ja, ich höre die Gitarren nicht, ich höre die Gitarren nicht. Dreht man die Gitarren ein bisschen lauter, dann, ja, jetzt höre ich aber das Klavier nicht mehr. Und, also haben wir eh vorher schon angesprochen und dann irgendwann kommt der Sänger oder die Sängerin so, jetzt höre ich mich selber gar nicht mehr. Und das ist einfach, weil alles im gleichen Frequenzspektrum sich abspielt und ein Instrument das andere maskiert. Also man kann sich es de facto vorstellen, so wie eine Band auf der Bühne einfach. Auf der Bühne hat jedes Bandmitglied seinen Platz und genau dort gehören eigentlich die Instrumente auch hin. Weil wenn sich jetzt jeder Gitarrist, sagen wir es sind zwei Gitarristen plus noch ein Pianist dazu oder so, und jeder will sich nach vorne drängen, stehen alle hintereinander im Endeffekt und das Publikum sieht nur mehr einen, weil die anderen alle dahinter stehen.
Voll und hört de facto auch noch anderen.
Genau.
Das ist eigentlich eine coole Analogie. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass der Gesang Platz haben muss. Genau. Andererseits mit seiner Stimme kann man natürlich Sounds ändern, aber das ist einfach ein fixes Spektrum und einen fixen Sound, den man haben sollte. Und das ist fürs Publikum das Wichtigste, dass die einfach den Sänger, die Sängerin verstehen und auch die Wörter irgendwie mithören können. Und das ist tatsächlich, also zumindest empfinde ich das auf eigenen Konzerten und wenn ich auf Konzerten gehe, immer das größte Kritikpunkt, aber auch immer das beste Lob, wenn man als Band gemeinsam mit einem Tontechniker das erreicht, dass das Publikum sagt, bei euch hat man, bei der Sängerin hat man jedes Wort verstanden, man hat mitsingen können, was super ist. Und oft ist es leider in schwierigen Locations, wo das dann viel Hall oder schlechte Tonanlagen gibt, das Manko, dass man sagt, Band war eh super, hat eh alles gut gelungen, aber man hat die Sängerin null gehört, hat sie vielleicht so viel knuschelt oder was war da los. Und das ist halt leider immer das Thema mit Feedback, was Klang gegenüber geht, färbt sich sehr schnell auf die Band dann ab, weil alles, was man nicht hört, ist meistens auch, dass die Band der Bezugspunkt ist, auch die Band immer schuld. Natürlich wissen viele, dass der Tontechniker dahinter steckt, aber der Tontechniker ist auch kein Wunderwuzi. Der kann auch nur etwas verbessern, wenn da schon was Gutes da ist.
Ja, oder muss ich wieder den Standardspruch in der Tontechnik reinbringen.
Ja.
Es ist ein Mischpult und keine Kläranlage, sheet in, sheet out, also man kann nicht zaubern.
Absolut. In diesem Sinne ist es, glaube ich, gut, wenn man sich als Band irgendwann mal Gedanken macht, wie wollen wir klingen, wie klingen wir, gemeinsam mit einem Tontechniker, bitte hilf uns das zu analysieren und auch eben diese Fehlerquellen und diese Überlappungen herauszufinden, weil was dann passiert, ist es ein Win-Win für alle, das Publikum kann alles besser hören und die Band hört sich dann auch besser, wie du gesagt hast, im Monitor.
Ja. Also man kann eigentlich sagen, ein gelungener Live-Auftritt bzw. ein Mix im Studio fängt nicht auf der Bühne an, beziehungsweise im Studio, sondern das fängt mit Songwriting an.
Absolut.
Das ist der erste Punkt für ein gelungenes Konzert, beziehungsweise einen gelungenen Mix.
Songwriting ist eh guter Cue, weil das würde ich dann danach gleich besprechen. Wenn wir noch kurz im Live-Sektor bleiben und sagen, gehen wir mal davon aus, der Song ist cool geschrieben, hat relativ viele Möglichkeiten. Was sind dennoch aus deiner Erfahrung Punkte, wo man dann als Band etwas verändern kann? Ich denke da ganz konkret an Gitarristen und Pianisten, vor allem, wo man Gesang sollte eigentlich so bleiben und Schlagzeug und Bass können wir jetzt mal ausblenden, weil die streiten sich maximal um tiefe Frequenzen. Was ist dann etwas, was ich in einer klassischen Besetzung mit einem Pianisten, Pianistin und ein bis zwei GitarristInnen dann mal sich überlegen kann?
Naja, prinzipiell, da wären wir ja eigentlich schon beim Song Writing dann, wo das starten sollte, halt auch eben live schon. Ich meine, wenn wirklich jeder im gleichen Frequenzspektrum spielen muss bzw. will, kann man sich so abhelfen, dass halt wirklich die Gitarren einfach um einiges leiser sind zum Beispiel oder das Piano mal in den Hintergrund rückt. Aber Vocals sind einfach in Songs trotzdem das Essentielle, was die Emotion, die Geschichte hinter dem Song transportiert und das muss einfach immer im Vordergrund sein. Man kann auch vielleicht einmal mit verschiedenen Gitarrensounds experimentieren, dass nicht beide Gitarren den exakt gleichen Sound spielen.
Absolut, voll.
Sondern Klassiker, einer Les Paul, Crunch, andere Gitarre, keine Ahnung, a Tele, High Gain.
Absolut, voll. Und ich glaube auch, was im Klavier oft ist, dass man als Pianistin dann relativ viel im Bass spielt und im hohen Bereich. Und da kann man die Voicings oder den Sound halt anpassen und sagt, gut, wenn ich ein Bassist live spielt, dann brauchen wir die linke Hand ein bisschen entspannen und kann dann mehr andere Voicings spielen. Oder eben vom Sound her sagen, okay, wenn da jetzt schon eine gezerrte Gitarre, eine Delay-Gitarre ist, kann ich jetzt, unabhängig davon, wie der Song geschrieben ist, im Song jetzt oder im Live-Kontext einen anderen Sound, eine andere Instrumentierung wählen. Vor allem am Klavier ist man relativ flexibel mit Streicher, mit Klavier, mit E-Piano, mit Synths, mit diversen anderen Effekten.
Ja.
Natürlich,
also man kann praktisch auch, wenn am Klavier die Klavierline so cool ist, dass man es halt unbedingt spielen muss, einmal eine Oktave höher einfach probieren. Dann ist schon mal nicht mehr mit den Gitarren konkurrierend, sondern ist schon mal ein bisschen weiter oben um eine Oktave und kommt sicher besser raus.
Absolut, absolut. Und was ich nur als Musiker vor allem mit meiner Live-Erfahrung auch mitgeben kann, ist das Thema eben sich selber hören und Sound haben. Also vor allem, wenn ich weiß, rein vom Songwriting vorgegeben sind diese Voicings und diese Lines und der spielt eher unten einen Riff und ich spiele lieber oben einen Riff, kann man einfach dann frequenztechnisch nur anpassen, dass man sagt, ich habe einen Amp, gut, ich habe eher einen Bassisten und ein Klavier auf der Bühne, ich trabe mir bei der Gitarre die Bässe zurück zum Beispiel. Und dann muss man ganz hart das Ego auf die Seiten stellen und sagen, unser Ziel ist live gut klingen und besser verständlich und Raum schaffen für andere auf der Bühne, dass ich dann einfach sage, auch wenn meine Gitarre jetzt alleine, wenn ich es allein spiele, Arsch klingt, weil jetzt natürlich ohne Bässe fällt mir einfach der Wumms, ist es im Live-Kontext, höre ich mich dann automatisch besser. Es ist ja paradox, ich nehme Frequenzen weg und höre mich aber dann besser,
ja,
weil das nicht mit anderen überlappt und sich dann auslöscht. Und man kann dann da oft tricksen mit, ich habe ein Pedalboard, einmal einen Solo-Sound, der vielleicht mehr Frequenzen hat, ich habe einmal einen Rhythm-Sound, wo manche Frequenzen rausgezogen sind. Und wenn ich halt allein spüre, weil es gerade eine Passage ist, dann tue ich halt auf meinen Sound, der halt das gesamte Spektrum abdeckt. Und dann kann ich dann auch beim Soundcheck sagen, hey, auf den Monitoren brauchen wir doch nicht so laut, weil dadurch, dass ich meine Line spüre, die vom Songwriting, dazu kommen wir gleich, vorgegeben sind und meine Sounds angepasst sind auf alles, was auf der Bühne passiert, kann ich dann auch die Lautstärke reduzieren und sagen, ich brauche beim Monitor eh nicht so viel, weil ich höre mich eh automatisch besser raus.
Ja, ja, aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil das erlebe ich halt auch recht oft. Also bleiben wir beim Beispiel vom Bass jetzt zum Beispiel. Ja.
Ja.
Ich glaube, jede Bassistin liebt es einfach, wenn der Bass richtig schön drückt und richtig bassig aus dem Amp rauskommt. Wenn ich jetzt so zum Beispiel live mische oder im Studio, das Erste, was ich mal mache, ich drehe Bässe aus dem Bass raus. Es klingt paradox, aber der Bass ist ein gestimmtes Instrument. Das heißt, der kann ja die Töne verändern. Die Kickdrum zum Beispiel kann es nicht. Und wenn der Bass jetzt ganze Zeit bei 60 Hertz spielt und man die Kickdrum maskiert, ja, dann wird es problematisch. Deswegen nimmt man dann erst wieder Bässe raus, damit der Bass eben in den höheren Frequenzspektren, die er ja auch hat durch die Obertöne, die dabei sind, dann erst richtig rauskommt. Mhm. Also nur so als Beispiel. Also wenn du jetzt alleine Bass spielen würdest, klingt es natürlich super geil, wenn der Bass-Amp so richtig dröhnt. Aber live ist wahrscheinlich schon am Bass-Amp die Bässe zurückdrehen, da klingt der Bass halt richtig dünn und als Solo-Instrument echt grindig, aber er fügt sich ins Gesamtkonzept des Songs ein.
Absolut. Also vor allem als Bassist kann ich das, also ich könnte es nicht einmal so pauschal sagen, weil es bei mir tatsächlich abhängt von der Bühne. Also ich als Bassist habe ja Doppelrolle. Einerseits dieses Frequenzspektrum abdecken und schauen, dass die Leute zum Tanzen kommen, indem ich halt einen Wumms gebe. Andererseits, dass ich halt Bass spüre und halt diverse Grundtöne und Läufe natürlich mitspiele. Und ich mache bei jedem Soundcheck in Absprache mit dem Tontechniker, ich habe extra einen Preamp gekauft, wo ich alles feintunen kann. Ich kann sogar sagen, nicht nur mitten rauf, runter, sondern welche mitten genau, mit welchem Frequenzspektrum, damit dann der Tontechniker sagen kann, hey, heute auf dieser Bühne, in dieser Location, mit dieser PA, ist da Wumms drin und da ist das. Ich würde nicht mein Setup verstören, weil das dann sich auf die Innes auswirkt. Kannst du mir bitte weniger, schick mir bitte bei den 5 Kilohertz irgendwie 2 dB weniger oder sowas.
Ja.
Und ich kann das dann machen. Natürlich klingt der Bass dann anders, aber wir haben andererseits die Möglichkeit, über Monitore oder In-Ears dann den Sound zu koppeln, sagen, okay, wie es nach vorne klingt, ist mir wurscht. Das ist ein tontechnischer Job. Ich habe bei meinen In-Ear eigenen Einstellungsmöglichkeiten. Oder wenn mir sagt, so wie du, streichen wir die Bässe raus, nach vorne raus, aber ich brauche es auf der Bühne, dann stelle ich mal einfach einen Amp rauf, der gekoppelt ist. Da kann ich machen, was ich will. Das ist im Tontechniker wurscht, außer dass auf der Bühne lauter wird. Und ich habe zumindest meinen Wumms auf der Bühne. Und ich weiß auch von sehr vielen Gitarristen, dass sie das so machen. Dass die einfach so einen digitalen Amp haben, wo sie einen gut eingestellten Sound für Front of House haben. genau. Dann aber Signal splitten und ein Amp haben, damit sie dann auf der Bühne einfach nur ein bisschen ein wohliges Gefühl, Wärme und Wumms haben oder einfach affetten, würde man halt sagen.
Ja.
Und da können sie beim Amp einstellen, was sie ja dafür die Location brauchen, weil das ist auch noch je nach Publikum unterschiedlich, nach Tagesverfassung. Und FOH ist happy, weil der Sound trotzdem recht konsistent ist und so, wie es halt für die Anlagen vorne benötigt wird.
Ja.
Aber so viel zum Leben eines Bassisten mit Soundchecks und Frequenzen.
Genau. Ja, was man da halt auch immer bedenken muss, Amps auf der Bühne ist zwar cool, aber es ist halt trotzdem, je lauter die Bühne ist und je kleiner der Raum dabei ist, desto schwieriger wird es, dass man draußen fürs Publikum als FOH-Techniker einen wirklich brauchbaren Sound mischt. Also je leiser die Bühne, desto besser der Sound draußen für die Leute. Auf großen Bühnen ist es sowieso mittlerweile gang und gäbe, dass Amp-Attrappen auf der Bühne stehen. Mhm. Also maximal der Head, der eingeschaltet ist, wo das wirklich drüber rennt, aber die eigentlichen Speaker stehen hinter der Bühne, weggedreht von der Bühne und sind dort mikrofoniert, dass die Bühne einfach so leise wie möglich ist.
Absolut. Also wenn man so von einer recht großen Größenordnung ausgeht oder von einer mittelgroßen, hat man eh gute In-Ears oder gut eingestellten In-Ear-Sound, dass man sich selber gut hört, was man spielt. Dann eben die Monitore, die Wedges oder vielleicht Amps leise, dass man sich noch fühlt, was man spielt. Auch Schlagzeuger haben das, indem sie einfach einen Shaker haben. Also man nennt es Shaker, ist kein Rassel-Shaker, sondern ein Gerät, das quasi die Bässe simuliert und den Wumms einfach noch gibt, wenn die Bühne halt das nicht hergibt.
Das ist ein Gerät, was am Hocker montiert
wird. Genau, am Hocker. Deswegen nennt man es auch Butt-Shaker. Und wenn man dann natürlich dann sagt, man hat diesen Luxus von In-Ears und Amps nicht oder hat nur In-Ears, also ich habe so viele Gigs ohne Amp gespielt, nur mit In-Ears, weil es genau, ausreichend ist. Mhm. Und wenn natürlich dann, wenn man den Luxus In-Ear noch nicht hat, dann muss man eben schauen, dass man die Amps halt leise genug aufdreht, dass man sich halt fühlt und hört, aber eben dann die gesamten Frequenz-Gedankengänge und FOHs auch nicht zerstört. Weil es bringt dann nichts, wenn ich mal über Voicings und Frequenzen Gedanken mache, wenn dann alles so laut ist, dass der Tontechniker erst recht nichts machen kann.
Ja.
Aber es ist vielleicht eher gute Überleitung, weil wenn man sich nämlich darüber Gedanken macht, dann muss man ja nicht so laut aufdrehen. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen über Sounds und Frequenzen geredet. Das ist eher live gedacht. Aber eigentlich geht es ja darum, dass man schon beim Songwriting sich Gedanken machen kann, oder?
Genau. Also wie vorher schon erwähnt, also ein guter Mix bzw. ein guter Song fängt einfach beim Songwriting an. Wenn man da schon schaut, dass wirklich der Song atmen kann, dass nicht alles zusammengestaucht ist, nicht jedes Instrument genau das gleiche spielt, ist auch schon extrem viel gewonnen.
Absolut. Ich frage mich gerade nur ein, wenn ich jetzt Songwrite, habe ich ja oft so die Schwierigkeit, mal den Song überhaupt zu writen. Dann fällt mir maximal ein, okay, du spielst den Riff und ich spiele das Riff auch, ich doppel's oder ich spiele vielleicht einen anderen Sound. Aber wie konkret kann man das dann umsetzen? Also interessiert mich jetzt die geheimen Studio-Details, die du dann deinem Band sagst, wenn sie bei dir sitzen und du sagst, na, spielst du sowas, sowas live an, dann klingt es ein Mix cooler.
Ja, es kommt halt immer drauf an. Also wenn ich schon merke beim Recording so, das könnte vielleicht nachher beim Mix sich ein bisschen speuern oder da wird man das Instrument nicht gut hören, dann gebe ich sehr wohl Tipps wie, hey, probier es einfach mal zum Beispiel auf der Gitarre eine Oktave höher mit Voicings. Weil dann ist das Klavier unten eher im Mittenbereich und die Gitarre die Oktave drüber mit Voicings. Und dann merken die Leute meistens, hey, Moment einmal, das ist ja viel besser so, weil jetzt hört man die Klavierlein und die Gitarre, das ist eigentlich auch cool, wenn das höher gespielt ist mit Voicings. Genau, oder umgekehrt, man kann ja auch, mit dem Klavier ist das absolut problemloseste, einfach einmal eine Oktave höher zum Rutschen.
Mhm.
Oder auch da einfach, anstatt dass alles das Gleiche spielt, einfach mal entweder auf der Gitarre Umkehrungen oder am Klavier Umkehrungen probieren, weil es macht dann einfach einen ganz anderen Sound, der sich dann nicht mehr so in die Quere kommt.
Absolut, absolut.
Und eins der wichtigsten Dinge, was die meisten, glaube ich, immer aus den Augen verlieren, Pausen.
Ja, voll.
Pausen einbringen, damit der Song wirklich atmen kann. Es muss nicht immer das Klavier ganze Zeit durchhämmern und die Gitarre voll durchhämmern, dann übernimmt halt eine Strophe mal das Klavier, die andere Strophe übernimmt die Gitarre.
Absolut, ja. Vor allem eben, was so wichtig ist in so einem Songwriting oder im Arrangement-Prozess, und da geht es ja nicht nur um konkret, welche Frequenzen spiele ich, das ist so ein technisches Detail, sondern geht es ja wirklich eben, wie du sagst, welches Instrument spielt was an welcher Stelle und wie viel und wie oft und wie lang. Und das ist natürlich für das Studio halt super, weil in Zusammenarbeit mit einem Produzenten kann man das natürlich dann gut gemeinsam irgendwie den Mittelweg finden, weil natürlich, je besser man das im Song macht, desto, also man sich dann für das Studio jetzt sich aussteckt, desto einfacher ist auch das Feedback und das Mixing und das Mastering und man hört dann alles und es klingt ja super ausgewogen, aber man legt ja da eben den Grundstein auch für Live-Arranging.
Genau.
Also man kann ja diese Dinge bewusst nicht nur für die Studio machen, weil oft ist es so, dass man Songs vor allem live ausprobiert, bevor man ins Studio geht. Man kann sich diese Gedanken ja schon auch machen, wenn ich einen Song schreibe, für ein, hey, wie klingt das dann auf der Bühne? Hey, wenn wir alle da unten dir fürs offenes E spülen und rum und um schrumsen, kann das so ein cooler Effekt sein, aber im Endeffekt kann das genauso gut einer spülen, weil die anderen zwei sind nur Deko dann.
Ja.
Also vielleicht ist eben...
Was sich immer anbietet, also ich habe das früher auch in Bands gemerkt, wo ich selber Gitarre gespielt habe. Es ist einfach urwichtig, auch wenn man gerade im Songwriting-Prozess ist, sich das einfach mal selber zum Aufnehmen. Das muss gar nicht über ein super Mischpult oder sonst was sein. Es reicht eine Handyaufnahme und sich einfach einmal anhören, den Song selber. Weil dann merkt man eh schon, okay, da könnte ich das noch ausprobieren und das. Und in einer früheren Band von mir war es damals so, also der Pianist, der da mit mir gespielt hat, der hat eigentlich genau immer das Gleiche gespielt, was ich auf der Gitarre gespielt habe. Und da bin ich aber dann auch erst drauf gekommen, nachdem ich mir das dann selber mal aufgenommen habe, angehört habe, hey, Moment einmal, das ist, entweder hört man das Klavier nicht oder die Gitarre nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal anders. Also ein bisschen höher mit Voicings und einem anderen Rhythmus und zack, auf einmal hat man das Klavier super gut gehört und die Gitarre war auch super da und es war in der Mitte noch immer genug Platz für die Vocals da.
Absolut. Und man kann, glaube ich, aus dem, was wir vorher schon gesagt haben, nochmal betonen, wenn man in diesem Prozess ist und die Antwort ist dann, ja, trau dich halt lauter oder ich trau mich lauter oder du traust dich leiser, dann ist es falsch. Weil ja, natürlich gibt es oft das, was lauter leiser ist, ja, na eh, aber man kennt diesen Teufelskreis, man probt gemeinsam, jeder trat sein Amp auf, dann hört man nichts. Man hat die Amps eh so, dass man zueinander schaut, das heißt, man sollte sich eigentlich hören, aber dann trat sie der eine lauter, dann hören wir ihr auf einmal nicht mehr, dann trat ich lauter, dann hört sie der wieder nicht, dann trat sie der lauter und dann auf einmal zwei Stunden später, man merkt es halt einfach leider nicht in dem Prozess, ja, weil es halt Proben halt einfach geil ist, vor allem wenn es laut ist, aber irgendwann merkt man es dann danach, dass die Ohren pfeifen und man kommt drauf, halt das irgendwas, ja, jetzt tun mir halt die Ohren weh. Und in dem Moment, wo ich sage, bevor ich was lauter trage, kann ich auch überlegen, gut, passe ich meinen Sound am Amp an, spüle vielleicht was anderes oder vielleicht muss ich auch nicht spülen, weil das unnötig kann, währenddessen Shakern oder Tambourin spülen oder was auch immer machen.
Ja. Ja, genau das Problem habe ich halt damals in meinen anderen Bands halt auch immer gehabt. Also ich mache in letzter Zeit auch ziemlich viel mit Orchester, schreibe wieder selber Orchester und da kann man sich, glaube ich, auch ziemlich gut orientieren, weil da hat ja jedes Instrument sein fixes Register, wo es spielt. Also die Streicher decken ja alles ab von hoch bis tief, also von der ersten Violine bis zum Kontrabass. Und da ist es halt wirklich oft gang und gäbe, dass dann, wenn alle Streicher da sind, meistens die Holzbläser mal Pause haben. Und wenn die Streicher mal nicht spielen, kommen die Holzbläser und füllen diese warmen Mitten wieder auf. Mit den Blechbläser kann man diese super Präsenz mit reinbringen, aber es spielt nicht jeder das Gleiche. Es ist viel mit Pausen verbunden.
Ja.
Und Abwechslung.
Absolut. Vor allem in einem Orchester ist ja das so gang und gäbe, sagt, jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Stelle, jeder hat seinen Spot, wo er quasi im Rampenlicht ist. Und diesen Spot kriege ich und dann muss ich dann auch wieder hergeben. Und da sagt keiner, ich kenne jetzt keinen Saxophonisten, der sagt, ich will aber durchspielen, weil wenn ich jetzt einmal nicht spiele, dann mag ich das nicht, dann zahlt sich das ja nicht aus. Aber halt in einem Bandkontext ist es oft so ein, ja, das ist ja voll doof, wenn ich mal Strophen noch nicht spiele, das schaut ja komisch aus. Ja, dann sing halt Backing-Vocals oder tu Shakern oder mach Publikumsinteraktionen.
Oder wenn es live ist, eben Publikumsinteraktion, reiß die Hände in die Höhe und motiviere die Leute zum Klatschen.
Absolut. Ich glaube, also wenn man sich so diese Gedanken stellt und oder diese Probleme hat und die lösen will, muss man halt das eigene Ich und das Ego auf die Seiten stellen und den Song und wie die Band dann auch performen kann und klingen kann, halt in den Vordergrund setzen.
Mhm. Ja, was noch so ein Tipp ist, was ich, wenn ich selber Gitarre spiele, oft gern mache. Also einfach schauen, dass man auch mit den Instrumenten Harmonien zusammenbringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Gitarre eine Melodie spiele und mit der zweiten Gitarre genau die gleiche Melodie spiele, wird man nicht sagen können, welche Gitarre die Melodie jetzt spielt. Spiele ich es aber mit der zweiten Gitarre zum Beispiel Terz höher oder so, habe ich erstens mal schon Intervall drinnen, was cool klingt, und auf einmal hört man beide Gitarren.
Wenn wir jetzt schon bei deinen tollen Insider-Tipps sind, du hast da vorher schon ganz konkret gesagt, was du immer tust, weil es braucht, ist zum Beispiel die Bässe runterdrehen beim Bass. Hast du noch so spezielle Studio-Insider, die du uns noch irgendwie so aufzählerisch mitgeben kannst, dass man, wenn jetzt nicht weiß, wo ich anfange oder vielleicht sogar selber die Dinge halt einspiele und in einem Frequenzspektrum mir anschaue, wo ich daheim bin, das dann einfach ausprobieren und umsetzen kann? Aber ganz konkret gerne Frequenzbereiche und Instrumente oder Sounds durcherzählen, dass die Leute vielleicht was mitnehmen können.
Ja, es ist wie in der Tontechnik immer, es kommt halt immer drauf an, was es braucht. Also das, was ich vor meinem Bass gesagt habe, das ist ja auch keine Pauschale, was immer so ist, aber in den meisten Fällen ist es einfach so. Mhm. Also fangen wir mal bei den Vocals an. Bei den Vocals kann ich als Sänger, Sängerin selber nichts machen. Ich habe keine Stellschraube am Hals, wo ich mir Bässe rausdrehen kann, Höhen reindrehen kann und so. Die Stimme ist eigentlich, wie sie ist. Die muss dann eh der Techniker nachbearbeiten, aber man kann dann eben mit der Gitarre schon schauen, beim Songwriting oder im Studio, okay, ich spiele jetzt immer, keine Ahnung, das G auf der E-Seite durch. Das ist aber genau im Frequenzbereich dann drinnen, wo die Main-Vocals von meinem Sänger ganze Zeit drin sind. Da müsste man halt schauen, ob man nicht das Voicing eventuell eine Oktav höher nimmt oder vielleicht einen ganz anderen Rhythmus oder vielleicht sogar eine Kontramelodie von den Main-Vocals spielt. Kontramelodie, das darfst du erklären, Kevin.
Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Gegenmelodie, die meistens woanders anfängt und dann im ähnlichen Intervall in der jeweiligen Tonart dann einfach runter oder rauf geht, je nachdem, was die Hauptmelodie macht. Also das Ziel ist quasi eine alternative Melodie finden, die nicht eine Doppelung oder eine Harmonie ist, sondern halt woanders hingeht, aber die Hauptmelodie halt unterstützt.
Genau, ja. Was auch immer hilft, ist sich wirklich mal im Proberaum hinsetzen und mit den Amp-Einstellungen einfach spielen. Gitarren sind ein recht mittenlastiges Instrument zum Beispiel. Da kann man aber dann trotzdem schon mal probieren, auch im Proberaum. Nehmt die Mitten einfach mal ein bisschen raus und schaut, was passiert. Weil dadurch haben die Vocals dann viel, viel mehr Platz. Die Gitarren klingen zwar nicht so mittig, aber ihr werdet auch sehen, dass die Gitarren besser hört, weil die nicht mehr von den Vocals maskiert werden. Klavier haben wir eh schon gesagt, das hat eine irrsinnig große Range. Da kann man zum Beispiel einfach mal ausprobieren, dass das Klavier zum Beispiel in der ersten Strophe einfach mal einen Teppich legt. Einfach weiter unten. Die Gitarre spielt irgendeinen coolen Rhythmus drüber, vielleicht sogar nur mit Voicings auf den oberen drei Saiten, also den hohen drei Saiten. Und in der nächsten Strophe wechselt man es aber ab, dann übernimmt Klavier mal Rhythmus und die Gitarre ist unten und gibt den Bauch und die Fülle. Es ist einfach ausprobieren. Das ist eigentlich alles, weil ich mache es auch öfter, wenn ich mit der Agnes jetzt eine Band im Studio habe und wir schauen vorher mal bei einer Probe vorbei, wo das Songwriting nicht so sitzt, dann ein guter Tipp. Nehmt euch jetzt zum Beispiel einen Refrain her, spielt den komplett in Dauerschleife, dann darf als allererstes mal zum Beispiel der Bass ausprobieren. Erst wenn Bass sagt, gut, das passt, dann kommt das nächste Instrument dran. Dann ist von mir aus die erste Gitarre dran. Der Refrain rennt noch immer in Endlosschleife und jeder darf nacheinander ausprobieren. Und erst wenn, okay, das ist jetzt cool, ja, bei dem bleibe ich, dann spielt diejenige Musikerin einfach das weiter und das nächste Instrument kommt an die Reihe. Also sowas hilft eigentlich immer ziemlich gut. Weil da merkt man dann auch so, okay, jetzt spiele ich nicht genau das gleiche wie die erste Gitarre, sondern habe einfach ein paar Fill-Ins zwischen die Vocals drin und es ist einfach viel cooler, als wenn ich genau das gleiche mitschrammel.
Das ist, finde ich, vor allem ein cooler Tipp, weil man es ja oft aus dem ich übe meine mein Parts-Thema kennt, wenn ich mir die Dinge halt aufnehme und dann daheim dazu spiele, aber das eigentlich nicht die gesamte Wahrheit ist, weil ja, man kann seinen Riff dann üben, aber halt, wie es dann im Kontext, in einem Raum mit lauten Amps klingt, ist ja dann wieder was anderes. Da finde ich das cool, dass du das sagst, in einer Probe ausprobieren, weil dann weiß ich genau, der Amp klingt so, jetzt kann ich mich dazu einstellen.
Genau, und man kann auch dann mit den Amps ein bisschen um und um spielen, aber lasst den anderen Musikern einfach die Zeit und wenn der Refrain 40 Mal in Dauerschleife gespielt wird, bis diejenige Person was gefunden hat, was passt, wo auch alle sagen, ja, das ist jetzt wirklich cool. Wurscht, einfach in Dauerschleife spielen.
Absolut. Ich habe auch noch zwei Tipps, aber wenn du jetzt nur was hast.
Ja, nein, mach mal die zwei Tipps. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein.
Gern. Was du schon gesagt hast, also seid es euch nicht zu schade, ein bisschen Geld oder auch eine Bierkiste, wie auch immer, zu investieren und zu sagen, hey, lieber befreundeter Studiomensch oder Produzent oder Tontechniker, komm mal bei uns vorbei und hör dir das an und gib bitte Feedback, weil oft ist ein externes Ohr, vor allem wenn es geübt ist und sich auskennt, halt auch immer wertvoller Input, weil auch als Band, wenn man kann und muss ja nicht immer alles wissen und sich gut auskennen, da hilft es einfach zu sagen, hey, ich zahle dir einen 50er oder eine Kiste Bier, komm mal bitte vorbei am Abend, wir haben eine gemütliche Zeit und du kannst ein bisschen uns Tipps geben oder wir wären froh um dein Feedback. Ist natürlich auch immer eine tolle Idee. Und um auch das Thema von ein paar Folgen davor aufzugreifen, Thema Unterricht, wo wir mit der Betty über das geredet haben, gerade wenn es um Voicings oder Umkehrungen geht, kann man sich natürlich super viele Sachen anschauen im Internet, wie man was umkehrt und voiced.
Aber der Bass auch oft Umkehrungen spielen, gell?
Regelmäßig von den Grundtönen. Aber da kann man einfach ganz ungeniert sagen, hey, lieben, ich habe eh einen Gitarrenlehrer oder bin eh irgendwo in der Musikschule. Ich check mal meinen Song gemeinsam an. Ich kann natürlich auch diese Unterrichtsperson so einen Proberaum bitten oder einfach sagen, hey, ich weiß jetzt nicht, ich würde gerne was anderes spielen, ich habe ungefähr eine Melodie im Kopf. Können wir das in 2 bis 4 Stunden wenn wir uns anschauen. Lieber Gitarrenlehrer oder auch lieber Schlagzeuglehrer, wenn es um Filz oder was anderes geht oder um auch Toms anders stimmen, das anders klingen für den Sound, ist natürlich auch immer Option, so einen Unterricht im Hinterkopf zu haben.
Ja, ja, es ist auch wichtig, glaube ich, das einmal von außen zum Hören, weil ich habe damals wirklich als junger Gitarrist immer das Problem gehabt, ich habe was auf der Gitarre geschrieben, und für mich war das, nein, genau so muss ich das spielen und genau so muss es sein, weil das ist so cool, was ich da mache. Und eben allein, wenn man sich selber dann schon mal anhört, denkt man sich schon, oh Gott, nein, sicher nicht. Und wenn man sich aber dann noch Hilfe von außen dazu holt und so, hey, hört er das einmal an, wie klingt das? Wenn es wirklich Freunde sind oder so, hört man eben meistens, ja, das ist super cool. Mhm. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber gerade wenn es Leute sind, die wirklich im Musikbusiness sind und so, wo man ehrliche Antwort erwarten kann, es ist zwar manchmal hart dann zum Hören, aber es bringt was.
Absolut. Wie vorher schon mehrmals erwähnt, Ego auf die Seite stellen. Wenn das Ziel ist, wir wollen was erreichen, wir wollen uns verbessern, dann muss eine Antwort oder eine Lösung sein, was ich will, ist schön und gut, aber wenn es im Kontext der Band anders besser wäre, dann halt lieber in den sauren Apfel beißen und dafür live einen cooleren Sound haben und Komplimente abernten.
Ja, also es kommt im Endeffekt aufs Gesamtbild drauf an. Das Gesamtbild muss stimmig sein.
Voll. Als Band ist man immer gemeinsam auf der Bühne. Wenn ihr als Hired Gun für ein Solo-Act spielt und nicht abliefert, werde ich maximal nicht mehr mitspielen. Kann es mir unterm Strich wurscht sein, aber als Band ist man immer gemeinsam auf der Bühne. Da gibt es nicht ein, ich bin ein oder was ist der Band oder so, das ist einfach ein, wir sind gemeinsam dafür verantwortlich und zuständig. Wenn du inhaltlich nichts mehr hast, was dir einfällt, dann würde ich gerne schon das Gewinnspiel ein bisschen vorziehen und das schon langsam zum Ende kommen, weil du hast ja etwas fürs Gewinnspiel mitgebracht. Konkret, wie man das gewinnt und was es genau ist, gibt es auf Instagram. Also schaut auf Instagram unbedingt rein. Aber vielleicht kannst du kurz anteasern, was es ist, weil es ist ja, geht ein bisschen mit einem Tipp, was wir vorher schon gesagt haben, ein bisschen einher.
Ja, genau. Also fürs Gewinnspiel habe ich mir überlegt, jetzt wenn ganz junge Bands am Start sind, also müssen auch nicht so jung sein, aber selber schon mal was zu Hause aufgenommen haben und so, gerne mir schicken. Ich höre es mal an, kann gerne Feedback dazu geben. Also auch wenn es selber gemixt ist, eventuell ein paar Mixing-Tipps beziehungsweise einfach ein paar Ideeneinwürfe bringen, um das Songwriting noch ein bisschen zu pushen. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn ihr eine absolut reine Live-Band seid, einfach mal Demo-Aufnahmen von einem Live-Konzert schicken und dann gilt das genauso.
Ja, wunderbar, Dankeschön dafür. Wie gesagt, das Gewinnspiel gibt es wie immer auf Instagram. Und außer dass du gerne Feedback gibst, bietest du ja noch viel andere Dinge an oder machst du noch viel andere Dinge. Ich würde jetzt ganz ungeniert einen Spot zum Werbung machen geben, dass du einfach nur sagst, was du als beruflich anbieten kannst in deinem Studio oder willst.
Ja, ungeniert Werbung machen. Durch das, dass ich halt ein Tonstudio dann wieder neu gestartet habe, freue ich mich natürlich immer über Künstler, die zu mir kommen. Ich kann aber gerne auch einmal Tipps geben für Home Recording. Da wird es auch, glaube ich, in Zukunft dann einmal einen Workshop geben. Da bin ich gerade am Erarbeiten, was das Thema Home Recording anbelangt. Und ja, ich freue mich immer über musikalischen Austausch und Leute, die gerne Musik machen, Tipps haben wollen, gemeinsam arbeiten wollen. Ja.
Die dürfen dich buchen.
Genau.
Sehr schön. Lieber Thomas, auch für dich gibt es eine traditionelle Abschlussfrage. Wenn du jetzt deinen Backstage-Café-Podcast hören würdest und du denkst, uch, diese Person wäre super geil, weil die hat super tolle Sachen zum Erzählen oder kennt sich in dem Thema super aus, die muss da Platz haben, wen würdest du dir dann als Wunschgast wünschen?
Nachdem wir jetzt heute schon beim, sag ich mal, technischen Songwriting waren, würde ich mir zum Thema kreatives Songwriting eine Person wünschen. Und zwar, die kennen wir eh schon, war auch schon mal in einem Podcast, eventuell den Emi nochmal, also spezifisch auf Songwriting. Vielleicht auch da einfach Tipps von ihm für wirklich Songwriter, die nur Songwriting betreiben wollen. Oder, wie ich es das letzte Mal schon gesagt habe, jemand von der Mika übers Gesamtthema Musikbusiness, eventuell Vertragswesen. Das wäre, glaube ich, echt spannend.
Ja, ich glaube, da darf ich ein bisschen spoilern. Mit der Mika ist etwas in Planung, um es nicht genau zu sagen. Und lieber Emi, falls du das hörst, die Backstage-Community ruft deinen Namen. Wir brauchen dich zum Thema Songwriting. Ich freue mich darauf. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke Thomas, danke, dass du da warst und dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Einblicke geteilt hast.
Gerne.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Backstage Café. Bis dahin eine schöne Zeit.
Tschüss.
Sie hörten Backstage Café, eine Produktion von Biz Sounds.